Region im Blick on Tour. Wir nehmen euch mit auf eine spannende Reise durch die Region Baden. Faszinierende Geschichten von lokalen Unternehmen, Organisationen und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Außerdem werfen wir einen Blick auf unbekannte Fakten und spannende Hintergründe rund um die Region. Ob kulturelle Highlights, historische Einblicke oder innovative Projekte, Baden hat einiges zu bieten. Lasst euch inspirieren und lernt eure Heimat auf eine ganz neue Weise kennen. Baden mal anders, der Podcast, der euch die Region aus neuen Perspektiven zeigt. Region im Blick on Tour. Wir geben der Region eine Bühne.
Erstmal ein herzliches Willkommen hier in die Runde und schön, dass Sie alle da sind zu unserem ersten Gespräch heute um 12 Uhr im Dreilandklinikum. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, wer sind denn hier eigentlich die Damen und Herren, die hier heute stehen. Wir sind von Region im Blick on Tour und wir sind eben heute live mit unserem Podcast-Format Region im Blick on Tour zu Gast und dürfen heute einmal den Herrn Lavendel im Gespräch haben bei uns. Um 12 Uhr, um 14 Uhr wird es übrigens nochmal ein Live-Podcast-Gespräch geben. Vielleicht ganz kurz, Live-Podcast bedeutet, keine Sorge, Sie werden jetzt nirgendwo raus in die Welt ausgestrahlt, sondern live bedeutet einfach, wir werden hier ein Podcast-Gespräch führen mit unseren Gästen und Sie sind live dabei. Ja, normalerweise hört man ja Podcast nur irgendwie zu Hause über die Kopfhörer oder im Auto und wir machen das möglich eben live jetzt hier vor Publikum. Das heißt, wir haben uns Themen rausgesucht, die hoffentlich ja für Sie auch spannend sind im Zuge jetzt hier vom Dreilandklinikum, von der Entstehung hier am Tag der offenen Baustelle. Und ich denke, zuallererst heißen wir Sie nicht nur herzlich willkommen, sondern wir stellen uns natürlich auch mal vor.
Genau. Heute hier aus dem Dreilandklinikum das Thema Gesundheit. Gesundheit ist etwas, das uns alle betrifft und zwar direkt hier vor Ort. Wir sind mitten an einem Ort, an dem Zukunft entsteht. Mit dem Dreilandklinikum wird hier eines der spannendsten Gesundheitsprojekte der Region Wirklichkeit. Ein Ort, der zeigen soll, wie Medizin in Zukunft funktionieren kann. Noch ist vieles Baustelle, aber schon bald entsteht hier ein Klinikum, das die Gesundheitsversorgung in der Region komplett neu denken will und wird. So soll die Medizin der Zukunft aussehen. Ich bin Daniela Hiebel.
Ja, und mein Name ist Adrian Hoffmann. Wir beide dürfen Sie heute begleiten als Moderatorin und Moderator durch das Gespräch. Und es geht tatsächlich hier im ersten Gespräch heute darum, ich denke, hinter die Idee werden wir blicken, auch hinter die Strategien und auch Visionen von diesem beeindruckenden Projekt. Und die große Frage, die möglicherweise auch Sie alle umtritt es ja, warum gilt denn das Dreilandklinikum schon heute als Modell eben für die Medizin der Zukunft oder von morgen und was bedeutet das natürlich konkret auch für die Menschen hier in der Region? Denn ich denke, es geht darum, sicherlich auch um die Frage, wie können wir heute auch den Alltag der Menschen in dieser Form, wir werden später noch darauf eingehen, interessant und moderner auch gestalten rund um das Thema Medizin. Wir werden auch um interdisziplinäre Zentren sprechen. Ja, was bedeutet das hier konkret am Standort? Und ich denke, die große Frage, was wird denn konkret für mich und meine Familie hier vor Ort dadurch besser?
Unser Gast ist Udo Lavendel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kliniken des Landkreises Lörrach. Schön, dass Sie da sind.
Freut mich.
Ja, Herr Lavendel, wir haben es schon zu Beginn angesprochen. Ich denke, hier entsteht ja ein ganz besonderes Projekt, das ja auch, darf man schon sagen, bundesweit als Vorbild gilt. Ja, also Sie werden da schon mit großen Augen von bundesweit bestaunt. Vielleicht gehen wir da mal rein. Ich habe ja schon angesprochen, wie funktioniert moderne Medizin? Wie kann sie funktionieren? Vielleicht nehmen Sie uns mal hier alle mit. Warum braucht die Region, was denken Sie, überhaupt ein neues Dreilandklinikum?
Naja, die Region braucht erstmal eine zuverlässige und vertrauenserweckende Medizin und Unterstützung. Und das heißt, so Krankenhäuser sind da, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, wenn die Menschen krank sind. Und die vier Krankenhäuser, aus denen ja jetzt das Dreilandklinikum entsteht, das ist eigentlich das Prinzip aus vier, jetzt ist es ja drei, wir haben in Rheinfelden ja schon in 2024 geschlossen, entsteht eigentlich das neue Dreilandklinikum. Und Sie haben was Wichtiges angesprochen, also die Bundesregierung verfolgt seit Jahren ja eigentlich schon das Prinzip, dass man aus älteren, kleineren Einrichtungen, dass das größere, qualitätsgesicherte Versorgungszentren schafft. Man guckt so ein bisschen auch dabei ins Ausland, also Dänemark hat das ja vor Jahren sehr erfolgreich vorgemacht, dass sie versucht haben, die gesamte Region, und Dänemark ist deutlich kleiner als Deutschland, aber das Land natürlich mit großen, neu gebauten, größeren Zentralkliniken auszustatten. Was ist der Grund dahinter? Der Grund ist der, ein Hauptgrund ist, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich mehr Krankenhausbetten pro Einwohner haben. Jetzt könnte man sagen, ist doch wunderbar, sind doch genug Betten, Krankenhausbetten da. Das stimmt, aber diese Infrastrukturen müssen ja auch modernisiert werden. Und viele Krankenhäuser sind vor teilweise 100 Jahren gebaut worden, immer mal wieder erneuert worden. Es gibt nicht so viele richtig neu gebaute Kliniken in Deutschland, in den neuen Bundesländern mehr, weil man natürlich nach der Eröffnung dort neue Strukturen geschaffen hat. Aber die Medizin entwickelt sich so schnell weiter, die Abläufe sind anders, die Medizin ist viel moderner und sicherer geworden, dass die Infrastrukturen, also Bausteine Erden, natürlich auch mitwachsen muss. Und das ist natürlich was Wichtiges. Nur als Beispiel, also wenn wir auf die Betten kommen, das heißt, Deutschland ist im internationalen Vergleich Spitzenreiter bei der Anzahl der Krankenhausbetten pro Einwohner. Das heißt, das sind alle anderen Regionen, haben eine geringere Bettenzahl pro Einwohner. Jetzt müsste man sagen, ist die Welt in Ordnung, wie ich vorhin schon mal sagte, aber die Medizin hat sich sehr stark verändert. Es wird nicht mehr alles stationär behandelt, was vor 15, vor 20, vor 30 oder 40 Jahren stationär behandelt wurde. Das heißt, die Ambulantisierung ist deutlich vorangeschritten. Das heißt, man kann heutzutage Eingriffe, Operationen, der Blinde als Beispiel, es gibt auch viele andere Beispiele, natürlich viel schneller durchführen. Früher hat man auch dann, das war auch ein Finanzierungsthema, natürlich tagesgleiche Pflegesätze bekommen. Das ist, bevor die Fallpauschalen eingeführt wurden, haben die Krankenhäuser etwa 600 D-Mark pro Behandlungstag bekommen für alles. Ob der Blinddarm jetzt 10 Tage liegt oder 14 Tage da liegt, die 600 D-Mark wurden bezahlt. Und vielleicht haben wir auch in den Jahren ein bisschen über unsere Verhältnisse gelebt. Und vielleicht nochmal darauf zurück, also in Baden-Württemberg ist schon im Deutschland-Vergleich, eigentlich das Bundesland, was die optimalste Betteneffizienz hat. Das heißt also möglichst wenig Betten pro Einwohner. Da liegt Baden-Württemberg bei 470. Wenn Sie Nordrhein-Westfalen zum Beispiel nehmen, dort Ruhrgebiet, ich selber komme aus der Ecke, da haben Sie weit über 600 Betten pro 100.000 Einwohner oder Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen etc. Und es gibt aber auch Länder, die deutlich weniger haben. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Punkt. Man könnte ja sagen, wenn viele Krankenhausbetten da sind pro Einwohner, dann sind die Menschen auch gesünder. Das stimmt aber nicht. Es gibt viele Länder, da ist letztendlich der Mensch im Durchschnitt genauso gesund, auch wenn die viel weniger Betten pro Einwohner haben, weil die ein anderes System haben. Und Deutschland ist dort jetzt auf dem Weg, das heißt, noch mehr zu ambulantisieren.
Okay. Herr Lavendel, nehmen Sie uns einmal mit an den Anfang. Warum war ein komplett neues Klinikum für die Region überhaupt notwendig? Das Dreiland-Klinikum wird oft als Modellprojekt bezeichnet. Woran genau macht sich das fest? Was davon ist Vision und was ist schon Realität?
Das hat sehr viel damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Also die Gesundheitspolitik verfolgt seit vielen Jahren schon das Prinzip, dass sie sich ein Stück weit an solche Modellprojekte, nehmen wir es jetzt Holland, Dänemark, auch angleichen wollen, die ein etwas anderes System haben. Das Modellprojekt in Baden-Württemberg kommt hier bei uns auch deswegen zum Tragen, weil hier eigentlich genau das entsteht, was der Gesetzgeber zum Beispiel mit dem KHVVG, das steht für Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, vorhat. Das heißt, wir haben zurzeit noch ungefähr 1.800 Krankenhäuser in Deutschland. Davon gibt es aber etwa ein Drittel Krankenhäuser, die haben etwas über 100 Betten. Jetzt komme ich auf einen Punkt zurück, das sage ich gleich nochmal. Das sind relativ kleine Häuser. Das glaubt man nicht, weil Universitätskliniken haben teilweise über 1.000 Betten. Das sind richtig große Tanker, wie man so schön sagt. Das Problem ist folgendes. Der Arbeitsmarkt hat sich drastisch verändert. Das heißt, wir haben zu wenig medizinisches Fachpersonal. Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte, OP-Pfleger, Anästhesisten etc., das heißt, das Personal schrumpft, das heißt, wir haben nicht genug, um die ganzen Betten zu betreiben. Und die Medizin hat sich geändert. Also es hat sich sehr viel geändert, das heißt, Menschen werden heutzutage, früher hat man gesagt, wenn man eine neue Hüfte bekommen hat, bloß nicht bewegen die ersten Tage, heute kommt direkt am Tag nach der Operation die Physiotherapie und sagt, steigen Sie mal aus auf dem Bett, irgendwie, ich helfe Ihnen zu gehen. Weil auch die Operationstechniken anders geworden sind. Also das ist so. Und jetzt komme ich zurück, wieso gerade hier ist das Dreilandklinikum so ein Modellprojekt. Das heißt, die Lauterbachsche Reform, die Sie noch alle kennen, war richtig. Die wird auch jetzt von Frau Wagen, von der neuen Gesetzgebung weiterverfolgt, dass man sagt, große leistungsqualifizierte Einrichtungen zu schaffen, wo es die Möglichkeit besteht, die auch adäquat mit Personal auszustatten. Ich will ein Beispiel nennen. Also wenn ich persönlich möchte nicht, dass das passiert, in eine hypertensive Krise komme, also irgendwie eine Herzproblematik habe, der Notarzt kommt, der Rettungswagen kommt und will mich dann ins Krankenhaus bringen und es mir dann noch so geht, dass ich sprechen kann, da würde ich fragen, wo fahren Sie mich denn hin? Und wenn die sagen, ins nächste Krankenhaus und ich weiß, das ist ein 100-Betten-Haus und dort ist kein Kardiologe, keine richtige Notfallmedizin vielleicht vor Ort, dann würde ich sagen, fahren Sie bitte eine Station weiter und bringen mich in das größere Krankenhaus, weil ich da weiß, dass rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage, das komplette Personal dort ist, was gebraucht wird, um meinen Notfall zu behandeln. Also das nur als Beispiel. Es gibt leider zu wenig medizinisches Personal in Deutschland, um all die Krankenhausbetten letztendlich auch betreiben zu können und auch auszulasten. Und wir haben Folgendes gemacht, ich komme nochmal auf das Thema zurück. Der Landkreis Lörrach hat sich vor vielen Jahren schon entschieden. Es gab immer die 4 Krankenhäuser und hat sich entschieden zu sagen, es kann doch nicht sein, dass alle alles machen. Also wir müssen doch gucken, dass wir irgendwie das Thema Kooperation statt Konkurrenz als einen Maßstab fürs Handeln setzen. Das heißt, können nicht alle alles machen. Insofern wurde die Geburtshilfe, das heißt das Thema Mutter-Kind-Zentrum, das Thema Gynäkologie, beispielsweise auf einen Standort konzentriert. Das ist das St. Elisabethen-Krankenhaus seit vielen Jahren. Das heißt, die haben sich eigentlich darauf spezialisiert, zum Thema Mutter-Kind-Familie zu organisieren. Und man hat dann beispielsweise die chirurgischen Abteilungen aufgeteilt, um zu sagen, naja, es müssen nicht alle alles können, aber im Verbund von 4 Krankenhäusern kann man es gut machen. Das war eigentlich der erste wichtige Schritt, das ist der Lörracher Weg 1. Das war eine wichtige Entscheidung. Warum? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn Sie eine neue Hüfte bekommen müssen und Sie würden sich für ein Krankenhaus entscheiden, dann würden Sie wahrscheinlich auch fragen, ja, wie viele Hüften machen die denn pro Jahr? Machen die ab und zu mal eine Hüftoperation? Oder machen die vielleicht 300 pro Jahr, wo sie genau wissen, in Anführungsstrichen, dass das Ärzteteam, die Anästhesie, die Pflege im OP, dass die das fast mit zugebundenen Augen machen. Das heißt, Medizin ist auch einfach ein Handwerk. Das muss man ganz klar sehen. Und je mehr sie machen, das ist ja auch klar, man muss üben. Und je mehr man etwas tut, umso besser geht's von der Hand. Ein Picasso ist auch nicht auf den ersten Tag entstanden. Das heißt, der hat auch Jahrzehnte gebraucht, um zu dieser malerischen Kunst und Reife zu kommen. Und genauso ist eigentlich in der Medizin. Das heißt, deswegen konzentriert man. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Und das hier in Baden-Württemberg ist das hier natürlich das Modellprojekt. Warum? Weil der Landkreis sich vor Jahren schon entschieden hat zu sagen, wenn wir und wir müssen an den Standorten hier in Lörrach, auf der Spitalstraße, im St. Elisabethen, in Rheinfelden, in Schopfheim, die alten Strukturen erneuern. Das muss saniert werden, das muss teilneu gebaut werden. Das kostet erstens viel Geld, aber sie haben innerstädtisch auch nicht den Platz, um daneben zu bauen. Das heißt, und das kenne ich nur zu gut, sie müssen im laufenden Betrieb umbauen, Stationen schließen, sich entscheiden, ob sie horizontal oder vertikal sanieren. Jetzt wollen Sie alles nur nicht eins, in der Zeit, wo im Bau gebaut wird und umgebaut wird, Patient oder Mitarbeiter sein. Das ist eine Katastrophe. Krach, Dreck und das über viele, viele Monate. Und die Häuser verlieren natürlich auch an Erlösen. In der Zeit können natürlich viele Patienten gar nicht behandelt werden. Das war ein Platzproblem und auch ein Investitions- und Finanzierungsproblem. Und die Häuser wären trotzdem alt geblieben, man hätte Teilbereiche sanieren können. Also deswegen hat man die kluge und weise Entscheidung getroffen, zu sagen, wir bauen ein Zentralklinikum und suchen dafür einen Platz, wo wir sagen können, da entsteht alles komplett neu, auf der grünen Wiese, nach den modernsten Gegebenheiten. Und das ist hier und deswegen ist es auch ein Modellprojekt, weil es eigentlich vor Jahren schon die Weichen dafür gestellt hat, was die Gesundheitspolitik eigentlich jetzt mit der Lauterbachschen Reform jetzt erst will. Insofern kann ich sagen, der Landkreis hat alles richtig gemacht.
Mhm. Ja, also das hätte jetzt auch meine Frage bedeutet. Das heißt, Sie haben den Lörracher Weg schon angesprochen. Im Prinzip hat auch dieser ja bundesweit Beachtung dadurch gefunden. Das Projekt hier, so ehrlich müssen wir ja sein, entsteht nicht erst in 2 Jahren oder so, sondern es war eine längere Planung. Es war ja sicherlich auch eine Idee dahinter. Okay, wie muss es dann aussehen, wenn wir dieses Projekt beendet haben. Also man fängt ja ziemlich früh an, vermutlich schon zu überlegen, wie sieht die Medizin der Zukunft aus. Der Lörracher Weg, war das aus Ihrer Sicht dann eher eine Vision damals oder war dort schon auch klar, das ist eine Notwendigkeit, dass das hier entsteht?
Beides. Also ich würde es gar nicht so trennen. Die Notwendigkeit war da, weil man musste erneuern. Man musste, das heißt, die alten Infrastrukturen der vier Standorte auf den neuesten Stand bringen. Ja, das heißt, müssen sie viel Geld in die Hand nehmen. Letztendlich wäre es sogar teurer geworden, wenn man die einzelnen Standorte saniert hätte. Und es wäre ja das Problem gewesen, dass sie vier kleinere Standorte haben, wo sie, und jetzt kommt das bei dem knappen, ich sag mal jetzt medizinischen Personal, die Vorhaltung haben müssen. Sie müssen ja an vier Standorten, das heißt die 24, 7 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dieses Personal vorhalten. Das heißt, die Konzentration an einen Standort, das zu konsolidieren, ist natürlich auch immer besser, weil dann können Sie einfach diese Personalausstattung besser organisieren. Und das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und eins noch zum Lörracher Weg, was Sie angesprochen haben. Das ist natürlich damals sicherlich auch eine visionäre Entscheidung gewesen, weil man einfach gesagt hat, wir können so nicht weitermachen. Das heißt, die Standorte müssen neu wachsen. Sie müssen an die neuen medizinischen Möglichkeiten angepasst werden. Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen. Und dann hat man halt gesagt, und das war nicht leicht, das hat lange gebraucht, das können Sie sich vorstellen, das heißt, die politischen Gremien mitzunehmen, weil jeder Standort, jeder Bürgermeister in dem Ort, wo vielleicht das Krankenhaus weggeht, wird natürlich dafür kämpfen zu sagen, also wenn ein neues Klinikum als Zentralklinikum gebaut wird, dann bitteschön bei mir. Und sicherlich, das war lange vor meiner Zeit, haben dort natürlich die Gemeinden dafür natürlich auch gekämpft, dass es an einem richtigen Standort entsteht.
Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Krankenhausreform ein, haben Sie ja schon angesprochen, Herr Lavendel. Ich glaube, viele von uns denken bei diesem Begriff zuerst, es wird was geschlossen, es wird eingespart. Sie haben es ja schon erklärt, es wird eher weniger, ja, an der Stelle. Sie haben sich entschieden, nee, wir gehen bewusst einen anderen Weg, hier mit dem Dreilandklinikum. Was würden Sie sagen, was hat sich in den letzten 20 Jahren jetzt auch aus Ihrer Beobachtung verändert, beziehungsweise was nehmen Sie wahr, warum braucht es eben diese neuen Strukturen? Ich denke, am Ende soll ja dann diese Bündelung eher zur Verbesserung führen, wie Sie es ja auch schon beschrieben haben.
Absolut, das ist ja immer so. Also in dem betriebswirtschaftlichen Jargon spricht man von Skaleneffekten. Dass man natürlich sagt, wenn man Leistungen konzentriert, haben Sie auch jetzt sehr betriebswirtschaftlich gesagt, die Faktorvorhaltekosten nicht letztendlich verteilt, sondern konzentriert. Und das, was ich vorhin schon sagte, das heißt, dass das bei geringer Anzahl von medizinischem Personal, und es ist ja eine Dienstleistung, Krankenhaus heißt von Mensch-zu-Mensch-Behandlung, das heißt, Sie brauchen das Personal, um die Patienten behandeln zu können. Und wenn Sie das, was Sie nun mal haben, auf vier Standorte aufteilen oder auf einen, können Sie bei dem einen Standort immer sicher sein, dass Sie ausreichend Personal haben. Und wenn wir jetzt auch konzentrieren auf einen, das ist nicht, dass der Eindruck entsteht, naja, dann kann man ja auch Personal entlassen. Nein, überhaupt nicht. Wir entlassen kein Personal. Das heißt, wir konzentrieren nur, dass das Personal, das es an einem Standort auch dementsprechend auch zur Verfügung steht.
Danke, dass Sie es schon angesprochen haben, denn das führt mich jetzt zur Frage mit dem Thema Ambulantisierung. Ja, also ich meine konkret, klar, es geht natürlich darum, Behandlungen auch dort zu verbinden, ne, wo sie medizinisch sinnvoll sind. Das haben Sie ja schon beschrieben, dass man eben die ambulante oder teilstationäre Angebote besser miteinander verzahnt sozusagen. Nehmen Sie uns mal doch nochmal mit in diesen Ansatz hier konkret auf dem Campus, vielleicht für alle, auch die jetzt hier bei uns zu Gast sind. Wie sieht dann sowas konkret aus? Also wie verändern sich vielleicht auch Abläufe und Strukturen?
Naja, das, was hier entsteht, ist insofern auch modellhaft, weil wir sagen, wir wollen hier auf dem Campus des Dreilandklinikums, das heißt gesundheitssektorübergreifende Leistungen zusammenfassen an einem Platz. Man sagt dazu am Point of Care, das heißt, dass dort die Menschen, wenn sie hierher kommen, natürlich direkt auch ambulant, teilstationär, stationär versorgt werden können. Ich mache ein Beispiel. Ich komme auf das Thema Ambulantisierung gleich zurück. Was uns vorschwebt, dieses Krankenhaus hier wird mit 677 Krankenhausbetten gebaut. Vielleicht nur ein Hinweis. Das heißt, wir schrumpfen auch. Jetzt sagt man, wir kommen von vier Krankenhäusern. Im Krankenhauslandesplan sind wir mit 860 Krankenhausbetten eingetragen, über die vier Standorte, die wir nicht alle betreiben jetzt, aber wenn wir dieses Gebäude hier bauen, dann gehen wir runter auf 600, wie ich eben gesagt habe, 77 Betten. Das ist schon eine Konzentrationsbewegung, die ja die Politik auch vorsieht. Wir brauchen auch nicht über 700 Betten, weil die Ambulantisierung so stark in den Jahren zugenommen hat. Und nochmal, es gibt viele Behandlungen, die sind vor vielen Jahren, mussten stationär gemacht werden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und die Fallpauschalen haben auch dazu geführt, dass der wirtschaftliche Druck war, dass man gesagt hat, dass das Patienten müssen früher entlassen werden oder manche Patienten brauchen gar nicht mehr im Krankenhaus stationär behandelt werden. Da sind die Krankenkassen natürlich auch, die drücken, weil die sagen, Beitragszahlung muss stabilisiert werden. Sie wissen das, die Kassen sind doch bei den Kassen leer, so muss man sagen. Und die haben natürlich auch über die Jahre sehr viel Druck ausgeübt, zu sagen, muss das wirklich noch stationär gemacht werden? Kann das nicht ambulant gemacht werden? Kann der Patient nicht an einem Tag hierher kommen, behandelt werden, teilweise auch operiert werden und am selben Tag wieder entlassen werden? Ja, das geht, weil die Medizin sich deutlich verbessert hat. Das heißt, und die Ergebnisse, Outcomes sagt man dazu, durch die Ambulantisierung jetzt nicht primär schlechter geworden sind. Das muss man ganz klar sehen. Aber ein Punkt noch, und was uns wichtig ist, warum eine Konzentration an einem Standort, dass das hier entsteht neben dem Klinikum auch ein Ärztehaus. Das ist jetzt noch nicht da. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir wollen ein Boardinghaus hier eröffnen, weil der Arbeitsmarkt so schwierig ist und weil es wirklich ein extremer Kampf um Arbeit, um gute qualifizierte Arbeitskräfte ist. Und gerade hier an der Grenze zum Hochlohnland der Schweiz, es arbeiten ganz, ganz viele Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz, weil einfach dort immer noch besser bezahlt wird. Aber weil das eben so ist, sagen wir natürlich auch, dass das, wenn Mitarbeiter zu uns kommen, um die als Arbeitgeber attraktiv zu sein, schaffen wir hier Apartments. Das heißt, Mitarbeiter, die gerade in der Anfangsphase sind, im Onboarding-Prozess, wie man heutzutage sagt, können wir dann dementsprechende Wohnungen anbieten. Das tun wir heute schon. Wir haben etwa 40 Wohnungen, Apartments im Portfolio, die wir natürlich auch fremd anmieten und dann an die Mitarbeiter vergeben. Aber hier können wir es natürlich dann konzentriert am Arbeitsplatz schaffen. Die Kindertagesstätte soll hier entstehen. Auch das ganz, ganz wichtig, dass das die Arbeitszeiten, die Medizin wird weiblich. In den letzten Jahren hat sich das sehr stark gedreht. Wir haben mittlerweile fast mehr Ärztinnen als Ärzte. Biologisch können wir es nicht verändern. Die Kinder kriegen die Frauen. Also müssen wir natürlich auch was anbieten, dass wir sagen, dass das die Ärztinnen, dass das die aber gleichzeitig auch Familie haben wollen, haben die Möglichkeit hier auf dem Campus, dass das die Kinder morgens in eine Kindertagesstätte abzugeben, sodass sie dann auch weiterarbeiten können. Also das ist auch ein Beispiel. Jetzt komme ich zur Ambulantisierung nochmal zurück, was das anbetrifft. Hier entsteht ein Ärztehaus, das heißt, dass wir natürlich auch mit niedergelassenen Ärzten die großes Interesse zeigen und in den nächsten Jahren sich in ihren Praxen vielleicht noch verändern wollen, dass die sagen, irgendwo, warum denn nicht gleich door-to-door, also direkt unmittelbar am Klinikum, weil da kann man schon Synergien schöpfen. Es muss nicht überall alles gemacht werden. Wir sind ein hochtechnologisches Haus, nicht alle letztendlich Untersuchungen müssen sowohl im Krankenhaus als auch bei den niedergelassenen Ärzten gemacht werden. Und deswegen gibt es dort kurze Wege, kurze Abstimmungen, sodass das eben vermieden werden kann und man einfach besser zusammenarbeitet, näher zusammenrückt, einfach besser miteinander kommunizieren kann. Und ein Thema, was uns auch sehr bewegt, ist sektorenübergreifend auch so insofern. Beispielsweise, wir haben das Problem in Krankenhäusern, dass wir manchmal Patienten nicht rechtzeitig entlassen können. Oft ist das bei hochbetagten, älteren Patienten der Fall, die zu Hause, nicht in Pflegeheimen, aber keine adäquate Versorgungssituation haben. Es gibt halt nicht mehr sehr viel pflegende Familien. Und nicht alles kann das System steuern. Deswegen wäre es für uns auch wichtig, dass wir sagen, wir haben auch zu wenig Kurzzeitpflegeplätze hier in der Region. Und wir versuchen hier im Klinikum, dass das ein Teilbereich im Klinikum als Kurzzeitpflegestation auszustatten, sodass wir sagen können, der Patient muss sich keine Sorgen machen, auch die Angehörigen, dass das Patient irgendwo wird hier akut somatisch behandelt und wird innerhalb des Hauses in die Kurzzeitpflege gebracht und kann dann aus der Krankenhausbehandlung raus, ist aber noch in den Räumen des Krankenhauses. Das wird natürlich auch anders bezahlt, viel weniger als im Krankenhaus, aber kann ja letztendlich ein Stück weit auch untergebracht bleiben. So haben wir jetzt beispielsweise auch schon eine Übergangspflege organisiert, dass die Patienten auch hier verbleiben können. Also das sind Beispiele, die sehr wichtig sind.
Ich denke, Sie haben es ja schon angesprochen im Endeffekt. Wir haben jetzt oft das Wort Krankenhaus gehört, aber der Gesundheitscampus ist ja noch viel mehr, ne, als letztendlich ein Krankenhaus.
Stimmt, der Gesundheitscampus ist ja deutlich mehr als ein Krankenhaus. Wie muss man sich dieses Gesamtsystem vorstellen?
Naja, ich sage das immer so, ein Krankenhaus ist eigentlich ein Reparaturbetrieb. Das hört sich jetzt so technisch an, aber der Mensch wird krank, kommt ins Krankenhaus und wird dann wieder entlassen. Aber Jetzt muss man sich die Frage stellen, was können wir eigentlich tun und das Gesundheitsthema genauso, damit wir selber vielleicht Krankheit verhindern können. Da sind wir automatisch bei dem Begriff der Prävention. Was kann man machen, wenn der Mensch aus dem Krankenhaus rauskommt und beispielsweise, bleiben wir bei der Hüfte, eine Hüftoperation, die da ist, was passiert danach? Er muss aus dem Krankenhaus relativ früh raus, weil es einfach auch nicht finanziert wird. Da gibt es eine obere, eine untere Grenzverweildauer. Wenn sie das überschreiten, dann kommen die Krankenkassen und streichen uns wieder Gelder. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber da muss die Rehabilitation einsetzen. Das heißt, dann gibt es entweder eine ambulante oder eine stationäre Rehabilitation. In einigen Bereichen gibt es hier weit und breit keine stationären Rehabilitationseinrichtungen, nicht für alle Indikationen. Deswegen ist unser Ansatz zu sagen, es ist heute noch nicht da, aber daran weiterzuarbeiten, dass wir sagen, wir versuchen, eine nahtlose Versorgungskette sicherzustellen, dass wir präventive Leistungen anbieten, beispielsweise auch über die Therapie. Das Therapiezentrum soll auch erweitert werden. Kursangebote, die da sind, dass Menschen hierher kommen, können sich über Gesundheit informieren lassen. Also auch Vorträge, die wir ja heute schon machen, aber die würden wir hier natürlich bündeln. Und genauso ist es natürlich mit der akutstationären Nachsorge, dass wir sagen, wir sind so gut vernetzt und können auch versuchen, hier am Standort auch beispielsweise nachgelagerte Anschlussheilbehandlungsleistungen hier etablieren.
Dann würde ich gerne den Ball aufgreifen, und zwar es entstehen ja auch sogenannte interdisziplinäre Zentren, ja, zum Beispiel zum Thema Herz, Bewegung, Altersmedizin. Was verändert sich konkret aus Ihrer Sicht da in der Behandlung durch diese Zentren?
Naja, zum einen ist es so, ich will das an einem Beispiel festmachen. Bevor Rheinfelden geschlossen wurde, aber jetzt auch noch an 3 Standorten, ist es so gewesen, dass wir alles, was jetzt im Operativen, bei den schneidenden Fächern, wie man sagt, im Bewegungsapparat stattfindet, da gibt es die Unfallchirurgie, das heißt, wenn wirklich was passiert, ein Unfall passiert, man fällt vom Fahrrad oder sind auch manchmal schlimmere Dinge da, dann muss man operiert werden und sozusagen geflickt werden. Das ist die Unfallchirurgie, die ist dafür da. Gleichzeitig gibt es bei degenerativen Erkrankungen, denken Sie an Arthrose, dafür ist die Orthopädie da. Ob das die Ellbogengelenk ist, das Handgelenk ist, Schulter, Knie oder die Hüfte. Das macht die Orthopädie, also wenn Veränderungen da sind. Dann haben wir noch eine hand- und plastische Chirurgie, wir haben eine Wirbelsäulenchirurgie. Und diese chirurgischen Abteilungen waren früher auf verschiedene Standorte aufgeteilt. Das heißt, die haben, wenn sie sich gut verstanden haben, die Ärzte, schon mal ausgetauscht, vielleicht auch am Stammtisch. Aber eine durchgehende, sag ich mal, abgestimmte Medizin hat so eher zufällig stattgefunden. Will da jetzt nicht zu weit gehen, aber das heißt, der eine vielleicht in Schopfheim hat anders gedacht als in Rheinfelden. Die haben vielleicht auch unterschiedliche Behandlungsansätze gehabt. Und was wird jetzt anders? Jetzt sagen wir, das ist eine historische Chance. Wir schaffen einen zentralen Standort. Also sagen wir, aus diesen 4 Disziplinen, die ich erwähnt habe, die all den Bewegungsapparat betreffen, machen wir ein Zentrum für Bewegungsmedizin, der schneidenden Fächer. Einer von den 4 Chefärzten, die verantwortlich sind, bekommen dann für 4 Jahre, das wechselt dann durch, die Leitung des Zentrums. Wir haben eine Geschäftsordnung dort festgeschrieben, wo die Strukturen, die Prozesse, wie man die OPs plant, wie die Betten belegt werden, dass das miteinander abgestimmt wird. Die reden jetzt plötzlich miteinander und stimmen sich ab. Also, es war früher so, dass viele Chefärzte gesagt haben, der OP ist meiner, da geht kein anderer rein. Da mache ich meine Hüfte und sonst bitte kein anderer. Der OP ist das Teuerste, was Sie sich vorstellen können. Sie dürfen keinen Leerstand im OP haben. Wenn Sie das haben, deswegen sind die Schnitt- und Nahtzeiten, ich schneide, ich operiere und nähe wieder zu, eine wichtige Kennzahl, und die Wechselzeiten, also das heißt die Naht-Schnittzeit. Was passiert, in ein OP ist gelaufen, da muss der gereinigt werden, für den nächsten fertig gemacht werden. Wenn das nicht rechtzeitig passiert, und wir müssen da auch schnell und gut sein, dann können Sie beispielsweise nicht 3 Hüften pro Tag machen, sondern vielleicht nur eine. Und jetzt komme ich zurück, und früher war es so, dass dann vielleicht einige Chefärzte gesagt haben, nee, das geht nicht, und der OP ist für mich reserviert, ob der jetzt leer steht oder nicht, wenn ich komme, dann hat der frei zu sein. Das ist letztendlich Schnee von gestern, das funktioniert heute nicht mehr. Man hat so ein bisschen in Silos gedacht oder gesagt, die Betten dort auf der Station, die sind nur für mich, egal ob die frei sind oder nicht. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das kann man sich auch nicht leisten. Wir haben die Betten reduziert. Das heißt, die müssen sehr sich miteinander abstimmen. Und dafür ist so ein Zentrum da. Jetzt haben wir das nur aus der Brille des Krankenhauses betrachtet. Heißt aber natürlich auch für die Patienten Riesenvorteile, weil die Patienten wissen, da sind 4 Chefärzte, 4 hohe, sag ich mal, irgendwo Koryphäen, die stimmen sich untereinander ab, die arbeiten vielleicht auch miteinander zusammen. Bei manchen Operationen brauchen sie den plastischen Chirurgen. Die sind alle unter einem Dach im Haus und müssen nicht zwischen den Standorten hin und her fahren. Viele, viele, viele Vorteile, nicht nur für die Klinik, um effizienter zu werden, sondern natürlich auch in der Qualitätssicherung für die Patienten.
Werfen wir doch mal einen Blick auf das Thema Zusammenarbeit und Netzwerk. Sie setzen stark auf Vernetzung. Wie funktioniert die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg in der Praxis und wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Freiburg für dieses Projekt?
Ja, die Medizin heutzutage ist interdisziplinär, interprofessionell. Das ist so. Dies ist hoch spezialisiert mittlerweile. Also vor 50, 60 Jahren hat es den Allgemeinchirurgen gegeben. Da hat man nicht zwischen Gefäßchirurgie, Urologie, Gynäkologie oder sonst was unterschieden. Das heißt, diese Fachspezialisierungen sind mit der Modernisierung der Medizin gekommen, weil die Verfahren viel besser und einfacher geworden sind. Aber dadurch sind viele Mediziner natürlich in bestimmten Nischen unterwegs. Aber grundsätzlich ist die Medizin immer interdisziplinär, interprofessionell. Das geht gar nicht anders. Der Vorteil auch, das hatte ich vorher schon mal gesagt, ist, jetzt, wo wir alles an einem Standort konzentrieren, findet der Austausch unter den medizinischen Fachabteilungen natürlich an einem Ort viel häufiger statt. Das heißt, wir haben interdisziplinäre Stationen. Also wenn Sie an manche Stationen denken, das heißt, das ist natürlich für die Pflege schon etwas belastender, aber Sie brauchen dort die Kompetenz, das heißt, dass eine Station interdisziplinär belegt ist. Da sind dann auch Patienten beispielsweise aus unterschiedlichen Fachbereichen, Unfallchirurgie, Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie. Das heißt, und dadurch ist allein schon gegeben, dass die Berufsgruppen untereinander und auch die Spezialisierungen in der Medizin natürlich tagtäglich im Austausch sind. Das Gleiche ist mit den niedergelassenen Ärzten. Wenn wir hier auf dem Campus natürlich ein Ärztehaus haben, auch mit Fachärzten, ist natürlich dort auch ein enger Austausch. Die gehen auch in die Kantine, die treffen sich auch zu irgendwelchen Fachmeetings, zu Fallgruppenbesprechungen. In der Onkologie ist das ganz, ganz wichtig. Da gibt es ja auch schon die sogenannten onkologischen, also was Krebszentren anbetrifft, das heißt die spezialübergreifenden irgendwo Abstimmungen, die da sind. Also die Medizin ist hochspezialisiert, aber trotzdem interdisziplinär, es geht gar nicht anders.
Jetzt haben wir ja schon die Zusammenarbeit, auch die Relevanz, zum Beispiel Klinikum Freiburg angesprochen. Jetzt entsteht natürlich hier in Lörrach ein wahnsinnig großes Projekt. Wie sehen Sie das, Herr Lavendel? Ist das Modell auch für andere Regionen in Deutschland aus Ihrer Sicht, Sie nicken schon, eine Idee, die weitergedacht werden kann? Oder wie sehen Sie das jetzt über Lörrach hinaus?
Absolut. Ja, ich sag mal so, wir sind erstens akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Klinik in Freiburg. Einige unserer Chefärzte haben ja auch eine Professur. Die nehmen genauso an der Lehre bei der Weiterbildung von jungem ärztlichen Personal an der Uniklinik teil, wie das dort auch Professoren machen. Also wir sind ein Stück weit schon ganz, ganz nah zusammen. Und zunächst mal ist die Uniklinik Freiburg von uns ja kein Wettbewerber oder Feind im eigentlichen Versorgungssinne. Und also auch der neue Gesetzgeber geht dahin und sagt natürlich auch, und so verstehen wir auch unsere Rolle und auch das Uniklinik Freiburg versteht sie so, dass wir sagen, wir sind der Versorger der Grund- und Regelversorgung mit einigen Spezialisierungen hier im Landkreis Lörrach und in angrenzenden Regionen. Die Universitätsklinik in Freiburg ist eigentlich für einen sehr großen, überregionalen Raum zuständig, aber insbesondere auch für Spezialitäten, die nicht überall vorgehalten werden. Zum Beispiel die Herzchirurgie, die Neurochirurgie, das sind klassische Fächer, hochspezialisiert, die in Universitätskliniken angesiedelt sind. Die werden wir auch nicht machen. Aber die Grund- und Regelversorgung und Spezialversorgung, beispielsweise Kindermedizin, da sage ich gleich noch was zu, da sind wir schon also auch überregional hier auch tätig. Das heißt, wir kooperieren mit dem Uniklinikum in Freiburg. Unser Auftrag ist und unser Ziel natürlich, dass die Patienten, die nicht in hochspezialisierte Hightech-Medizinbereiche in die Uniklinik müssen, wie Neurochirurgie oder Herzchirurgie, die werden also hier auch vor Ort behandelt. Deswegen rüsten wir natürlich auch medizintechnisch hier auf, dass wir eben hier mit unseren Katheterlaboren, bleiben bei dem Herz, bei interventionellen kardiologischen Eingriffen, dass das Linksherzkatheteruntersuchungen, Ablationen beispielsweise, dass wir dort natürlich jetzt hier auch technisch, dass das die Möglichkeiten schaffen, dass diese Patienten nicht mehr verschickt werden nach Freiburg, sondern eben auch bei uns hier behandelt werden können.
Ja, ja, klar. Was ja auch dann wieder den Ansatz unterstützt, den wir vorhin angesprochen haben, zu sagen, ich muss nicht mehr alles können, ne, sondern es gibt halt tatsächlich je Standort dann auch Spezialisierung.
Es gibt Spezialisierungen, wobei so ein Grund- und Regelversorger, so wie wir es sind, wird bis auf hochspezialisierte Bereiche erstmal alles vorhalten, was für die Bevölkerung hier in der Region, für die Grund- und auch Regelversorgung, wir haben einen klaren Versorgungsauftrag, auch notwendig ist. In der Pädiatrie, das heißt also in der Kindermedizin, sind wir und auch in der Geburtshilfe, das ist auch landkreisübergreifend tätig. Also wir haben 2000 Geburten pro Jahr. Das ist, man sagt so in einem Klinikmanagement, so ab 500 Geburten, wenn es da drunter kommt, wird es sogar schwierig, weil sie unheimlich viel Vorhaltekosten haben. Es ist halt nicht planbar, wann das Kind kommt. Das heißt, sie müssen natürlich die ganzen Strukturen, Personal, alles bereithalten. Aber wir haben 200 Geburten, das heißt, dass die Kinder kommen nicht alle nur aus dem Landkreis Lörrach, sondern das geht auch in die benachbarten Landkreise rein. Und genauso ist es mit der Frühchenversorgung, die Neonatologie, also mit den ganz Kleinen. Wir sind Versorger Level 1 in der Neonatologie, die höchste Versorgungsstufe. Das heißt, bei den Frühchen, teilweise also 1250 Gramm, das muss man sich vorstellen, kleine Kinder werden hier natürlich auch versorgt. Das geht weit über unsere Landkreisgrenzen hinaus. Das ist eine Spezialversorgung, genau wie die Kinderchirurgie und auch die Kinderradiologie, was im St. Elisabethen-Krankenhaus im ELI konzentriert ist und hier natürlich jetzt hier rüber wandert. Aber ansonsten sind wir, was alle anderen Disziplinen anbetrifft, Grund- und Regelversorger.
Vielleicht werfen wir mal zusammen noch einen Blick, weil es ist ja auch Zukunftsthema. Ja, Sie sind ein sehr moderner Standort hier. Und zwar möchte ich mit Ihnen mal in den Bereich der Digitalisierung reinschauen. Jetzt denkt vielleicht der oder ein andere oder die ein oder andere, ja, das hat rein technisch wahrscheinlich nur Hintergründe. Vielleicht nehmen Sie uns, Herr Lavendel, mal mit. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die Digitalisierung, gerade wenn es eben auch um die Versorgung von Patientinnen und Patienten geht? Wenn wir es ganz konkret jetzt mal machen wollen, was wird eben für mich dann als Patient hier durch auch Thema Digitalisierung, Modernität besser?
Also ja, das ist ein sehr breites Thema. Ich sag mal so, schon seit einigen Jahren mit zunehmendem Maße gibt es keine Medizintechnik mehr ohne Informationstechnologie. Früher war es so, das waren physikalische Geräte. Heute sprechen die Geräte. Alle Informationen, die dort sind, werden natürlich dokumentiert gespeichert. Die sind vernetzt wiederum mit anderen Systemen. Ein Patientendatenmanagementsystem auf der Intensivstation, was letztlich für die Vitalparameter da ist, mit Monitoren. Das ist nicht mehr so wie früher. Das heißt, die Medizintechnik war früher analog. Heutzutage ist sie hochdigital. Das ist alles miteinander vernetzt. Ist dafür da, um mehr Patientensicherheit zu generieren. Also das muss man sehen und das schreitet einem rasanten Tempo vorwärts. Ein Stichwort vielleicht auch KI. Viele Menschen sagen, mein Gott, was für ein Quatsch. Nee, das ist kein Quatsch. Also man muss natürlich aufpassen, das ist Goldgräberstimmung im Moment. Überall gibt's KI und da gibt's viele Firmen, die natürlich sagen, da sind wir auch mit dabei. Aber ich will nur ein Beispiel nennen. In der Radiologie ist heute ja auch bei uns schon so. Das heißt, da geht es manchmal um Leben oder Tod. Das heißt, die Radiologinnen und Radiologen haben lange Arbeitszeiten. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen den ganzen Tag vor einem Bildschirm und müssen diagnostizieren. Da gibt es Kopf-MRTs oder im Körper. Und nach 10 Stunden kann das schon mal sein, dass ein Auge übermüdet ist. So, und was passiert? Im Hintergrund läuft die KI. Die ist ja gefüttert mit Millionen von Diagnostiken. Die ist ja eigentlich dumm. Aber die KI hat natürlich Millionen von Informationen. Wenn dieses Bild, wenn es noch so klein auftaucht, dann muss so eine Warnfunktion, wir sagen dazu Alert-Funktion da sein. Nochmal das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind Radiologe, haben am MRT diagnostiziert, nach 10 oder 12 Stunden macht es plötzlich plopp und das Gerät sagt, Achtung, guckt euch das bitte nochmal an. Da gibt es eine Stelle, die ich gefunden habe, die ist vielleicht doch etwas auffällig. Die ersetzt den Arzt nicht oder die Ärztin, aber sie ist eine Warnfunktion und sie wird ja von Mal zu Mal intelligenter. Das heißt, alle Informationen aus sämtlichen Diagnostiken der Bildgebung fließen in diese künstliche Intelligenz rein und das ist wie eine Ampelfunktion, die hochkommt, die einfach als Hintergrund, wie so ein Netz, was beim Drahtseilakt da ist, was den auffängt, natürlich dem Arzt nochmal einen Hinweis geben kann, Achtung, bitte nochmal gucken. Es gibt viele andere Beispiele, aber ich finde, dass in der Radiologie, das heißt, die Mitbefundung, die diagnostische, digitale Mitbefundung ist natürlich etwas, da sagt man, das rettet Leben. Insofern ist KI, Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Und es gibt viele andere Beispiele. Auch der Patient, das ist durch den Gesetzgeber, durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz gefördert worden. Da gibt es einen Fördertatbestand 2, an dem wir auch teilnehmen. Das ist das Patientenportal. Das hört sich jetzt etwas sonderbar an, aber alle Menschen oder viele Menschen und seit Corona haben auch das, auch in älteren Generationen. Meine Mutter ist 91 und hat sowas auch. Und ich bin erstaunt, wie die damit umgehen kann. Also, was heißt das? Der Patient kann sich, wenn er möchte, mit diesem Gerät über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Krankenhaus vernetzen. Das heißt, heute, auch bei uns schon, ist möglich, der Patient kann von zu Hause, ohne dass er hier ist, Fragebogen ausfüllen, Behandlungsverträge unterschreiben. Sie kennen das alles, wenn mal was geliefert wurde, ob das Amazon oder sonst was ist, kann man mit dem Finger auf so einem digitale Unterschrift machen. Das heißt, der Patient kann Informationen schon ans Krankenhaus schicken, wird was gefragt, ohne dass er hier war, und kann Termine von zu Hause aus machen. Das heißt, der Patient kann in Zukunft, können Sie in der Eingangshalle auch sehen, das ist an der Theke aufgebaut, so ein großer Bildschirm, wo er mit dem Finger so ein Touchpoint drüber gehen kann. Der Patient kann heutzutage von zu Hause aus, das heißt ins Krankenhaus fahren, weil er einen Termin hat. Jetzt kommt der Patient hier an, muss nicht mehr so eine Strippe ziehen und bei der Patientenaufnahme warten, weil die administrativen Verwaltungsaufgaben schon alle digital vorher gelaufen sind. Er muss da nicht unbedingt hin, sondern kann direkt zu dem Bildschirm gehen, scannt den QR-Code ein und dann erscheint auf seinem Handy, auf seinem Mobilgerät ein blauer Punkt, das ist er, und dann wird angezeigt, wo er hingehen kann und kann sich dahin begleiten lassen. Also solche Sachen beispielsweise. Oder bestimmte Operationen, das heißt Aufklärung und Information. Nur mal angenommen, der niedergelassene Arzt, der Hausarzt schickt Sie, weil dort eine Herzproblematik scheint, zum Kardiologen, und der Kardiologe sagt, bei Ihnen muss eine Herzkatheteruntersuchung gemacht werden, müssen gucken, ob die Herzkranzgefäße wirklich auch alle frei sind. Dann machen wir doch einen Termin mit dem Krankenhaus aus, hier in dem Herzkatheterlabor. Und dann sagt der Patient, ja, was ist denn das? Dann können Sie mittlerweile auf so einem Gerät das aufrufen, wo genau dieser Eingriff erklärt wird, was gemacht wird. Dass das mittlerweile gibt es in Möglichkeiten, dass der Patient auch das wiederum unterschreibt. Ja, ich habe es gelesen, ich bin mir hinsichtlich der Risiken und der Möglichkeiten bewusst, und kann sich aber auch über einen Videofilm das erklären lassen. Das kann er natürlich im Krankenhaus auch nochmal durch den Arzt machen. Aber es gibt viele, viele, viele Punkte, wo die Digitalisierung wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist und auch Zeit spart. Und es gibt viele Vorgänge im Krankenhaus, die heutzutage noch händisch gemacht werden müssen, wo doch die Zeit viel besser aufgehoben wäre, wenn das eine Maschine macht, stumpfe, nicht wertschöpfende Tätigkeiten, und der Arzt, die Ärztin wieder mehr Zeit beim Patienten findet. Das steckt dahinter.
Ja, und ich denke, wie Sie es beschrieben haben, am Ende auch weniger Reibungsverluste, ne? Durch diese Verzahnung. Ja, ja.
Da passt ja die nächste Frage, und zwar, was versteht man unter sektorenübergreifender Versorgung? Was verändert sich dadurch im Alltag, und haben Sie da vielleicht ein Beispiel dafür?
Ja, da gibt es schöne Beispiele für. Also wenn wir in Deutschland nicht so eine starke Sektorengrenzung hätten und dass das unterschiedliche Finanzierungstöpfe sind, dann wäre es schon besser. Der Gesetzgeber sagt mittlerweile auch, ja, wir müssen unsere neuen Gesetzgebungen dahin schaffen, dass beispielsweise die Sektoren besser zusammenarbeiten. Was heißt das? Also ich mache ein Beispiel, das heißt, die niedergelassenen Ärzte, die Praxen betreiben, sind Teil der kassenärztlichen Vereinigungen. Das ist ein anderer Finanzierungstopf. Die akutstationäre Versorgung, Krankenhausversorgung ist wieder zwar auch Sozialgesetzbuch 5, aber wiederum ein anderer Versorgungstopf. Das heißt, die Gelder werden von anderen, letztendlich überörtlichen Sozialhilfeträgern wie dem Sozialministerium für Neubau zur Verfügung gestellt. Die Rehabilitation ist letztendlich auch wieder ein etwa anderer Versorgungstopf und auch Finanzierungstopf, und die Pflege genauso. Und jetzt wird es wirklich sehr kompliziert. Eigentlich orientiert sich die Gesetzgebung und auch die Finanzströme, um die Leistungen zu bezahlen, nicht an der, im Neudeutschen sagt man Patient Journey, also in dem Patientenbehandlungsprozess. Der ist ja durchgängig. Der Arzt, der Patient hat was, er geht zum niedergelassenen Hausarzt. Der Hausarzt sagt, nee, Sie müssen zum Urologen. Dann muss er zum Urologen. Der Urologe sagt, irgendwo, es wäre doch besser, wenn wir dann vielleicht mal ins Krankenhaus gehen und eine Untersuchung machen. Das ist besser, wenn es da abgeklärt wird. Dann kommt die Untersuchung, dann gibt es eine Rehabilitation, dann wird untersucht, dann wird irgendwo eine Operation vielleicht durchgeführt, dann kommt eine Rehabilitationsmaßnahme. Aber Sie durchlaufen dort 4 bis 5 verschiedene Stationen, Das merken Sie als Patient nicht, weil Sie Ihren Beitrag an die Kasse zahlen. Aber im Hintergrund für uns wird aus verschiedenen Finanzierungstöpfen letztendlich die Leistung bezahlt. Und das ist manchmal hinderlich. Und deswegen ist aber trotzdem umso wichtig, dass wir sagen, der Patient muss das ja auch gar nicht spüren. Aber wenn man an einem Standort sagt, wir haben hier ambulante Versorgung, wir haben ein medizinisches Versorgungszentrum beispielsweise auch, was die Patienten ambulant versorgen kann. Wir haben die Akutstationen, die Krankenhausversorgung. Wir haben aber auch die Kurzzeitpflege hier, dass der Patient, wie ich vorhin sagte, früh dann auch entlassen werden kann und man sich trotzdem um ihn kümmert. Das sind so klassische Beispiele. Ein Beispiel noch bei der Notfallversorgung, ein Thema, was uns wirklich sehr drängt. Überall in Deutschland, das ist nicht nur bei uns so, dass die Notfallversorgung, also die zentrale Notaufnahme, überquillt. Woran liegt das? Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, der Landkreis Lörrach hat im hausärztlichen Bereich 35 Kassenarztsitze offen, nicht besetzt. Das Durchschnittsalter der niedergelassenen Hausärzte liegt, Klaus, ich glaube bei über 50, 55. Jetzt können Sie sich vorstellen, was ist in 5 oder 7 oder 8 Jahren. Der Trend bei den Medizinerinnen und Medizinern ins Unternehmertum zu gehen, also selbstständig zu sein, hat stark abgenommen aufgrund dieser veränderten Generationen, Work-Life-Balance etc. Keiner will mehr in die Verantwortung reingehen, vielleicht ein kleines Unternehmen wie eine Arztpraxis zu betreiben. Das heißt, die Sitze, wenn jemand eine Arztpraxis nicht mehr betreiben will, den Sitz zu verkaufen oder abzugeben an einen Kollegen, an einen Jüngeren, dieser Trend hat in den letzten 10, 15 Jahren rasant abgenommen, der ist runtergegangen. Aber was heißt das? Dass Patienten kriegen möglicherweise keine Hausarztbetreuung mehr. Wer soll das denn machen? In der Kinderversorgung, Pädiatrie, ist es eine Katastrophe, gerade in ländlichen Regionen. Unterschied, ob Sie hier sind oder in München. Da sieht es in den Ballungszentren noch ein bisschen anders aus. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, dass im ambulanten Bereich so langsam die Versorgung wegbricht. Und jetzt haben wir hier auch eine regionale Versorgung. Es gibt zwar Lörrach als größten Ort, aber es gibt ja auch in Richtung Schwarzwald kleinere Täler, wo vielleicht gar keine Hausärzte mehr da sind, erst recht keine Fachärzte mehr. Wie soll in Zukunft dort, sagen wir, die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden bei immer älter werdender Bevölkerung? Also das ist ein echtes Problem, sodass wir auch sagen müssen, wir müssen auch in die ambulante Versorgung mit einsteigen, obwohl das nicht unser Versorgungsauftrag sind. Unser Versorgungsauftrag ist stationäre Krankenhausversorgung. Aber, jetzt komme ich darauf zurück, wenn wir das nicht tun, hat das Auswirkungen auf uns. Je weniger niedergelassene Ärzte da sind, umso mehr Menschen wenden sich auch an die zentrale Notaufnahme. Das heißt, bei uns kommen Menschen an, die eigentlich nicht ins Krankenhaus gehören. Also jetzt übertrieben, Schnupfen, Husten, Heiserkeit kann an Wochenenden auch bei uns landen. Und eins, das muss man auch sehen, wir haben mittlerweile ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, die kennen in ihren Ländern ambulante Versorgung gar nicht, weil es die gar nicht gibt. Und es hat was mit der Gesundheitskompetenz zu tun. Das sind viele Familien, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, die sagen, was weiß ich, da ist irgendwas, mein Kind schreit die ganze Zeit rum, ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll, bei Kinderärzten werden wir gar nicht mehr aufgenommen, bei Hausärzten nicht, also gehe ich doch ins Krankenhaus. Mittlerweile sind wir bei über 35.000 Kontakten pro Jahr, Tendenz steigend. Es ist klar, dass die Menschen natürlich sagen, wieso muss ich hier so lange warten? Aber es hat ganz viel auch damit zu tun, dass die Niedergelassenen, nichts gegen die Ärztinnen und Ärzte, aber dass einfach die Struktur sich so verändert hat, dass wir einfach zu wenig ambulante, gesicherte Versorgung haben. Und jetzt kommt ein Punkt, das Thema der Vernetzung. Wir schaffen auch hier den gemeinsamen Tresen. Das heißt, wenn Patienten fußläufig hier ankommen, hier in der zentralen Notaufnahme sind dort mehr oder weniger 2 Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter der zentralen Notaufnahme, die den Patienten annehmen. Da wird triagiert, da wird geguckt, was ist er, ist es wirklich jetzt schwierig oder muss er wirklich schnell ran? Das nennt man Triage. Es sitzt aber auch ein Mitarbeiter von der Kassenärztlichen Vereinigung dort, das heißt aus dem ambulanten Bereich, deswegen gemeinsamer Tresen. Und dort wird gefiltert, ist das jetzt ein Patient, der wirklich stationär in die zentrale Notaufnahme, möglicherweise für eine stationäre Versorgung aufgenommen werden muss, oder ist das ein Patient, der eigentlich jetzt eher in den ambulanten Bereich gehört? Das machen wir jetzt zurzeit noch mit Kassenärzten, mit niedergelassenen Ärzten, wollen aber auch über unser medizinisches Versorgungszentrum, dass das dort auch dauerhaft Mitarbeiter sitzen haben, sodass wir dort besser trennen können, damit nicht alles in die zentrale Notaufnahme kommt und die überfüllt, sodass wir direkt am gemeinsamen Tresen schon, wie sagt man, irgendwo letztendlich in die richtige Versorgung lenken.
Gucken wir mal noch auf die Menschen, die ja hier dann tätig sein werden oder ja auch schon sind. Sie haben vorhin angesprochen, es werden Angebote geschaffen, beispielsweise Wohnungen, ja, für Mitarbeitende. Eine Kita ist geplant hier am Standort. Das heißt, dass ich auch meine Kinder, meine Familie hier gut mit in das Arbeiten integrieren kann. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Damoklesschwert, Herr Lavendl, des Fachkräftemangels. Das haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Jetzt gehen wir vielleicht einmal mal noch da in den Arbeitgeber der Zukunft, ne? Also wenn Sie jetzt sagen, hier in Lörrach-Dreiland-Klinikum, was ist aus Ihrer Sicht oder was macht eben das Klinikum auch als Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, in der Zukunft attraktiv, aber auch, was bedeutet diese ganze Transformation, die wir jetzt hier schon besprochen haben, eben auch für Mitarbeitende? Also wie verändert sich auch die Arbeit grundlegend?
Das eine ist, dass allein, das muss man so sehen, das ist ein sehr breites Feld, was Sie da ansprechen. Für uns ist das enorm wichtig, dass die Mitarbeiter erstens, die hier sind, bleiben. Das ist das Thema, den Mitarbeiter halten. Dafür müssen sie tun. Das ist nicht von alleine so. Da braucht man Programme für, aber natürlich auch uns als Arbeitgeber, als Arbeitsstätte attraktiv und interessant zu machen. Wir stellen das fest, je näher wir zum Inbetriebnahmedatum kommen, umso leichter wird auch der Bewerbungsprozess und es nehmen auch Initiativbewerbungen wieder zu, die jahrelang auf Eis gelegen haben. Der Markt ist so umkämpft und da verdienen Personalberater, die sogenannten Headhunter, haben Sie schon mal gehört, also Kopfjäger, die werden in der Tat so genannt, die bekommen viel Geld dafür, dass sie für sie die richtigen Leute suchen, die sie brauchen. Aber es ist schon so, das spricht sich langsam rum, Modellprojekt Lörrach, da wird ein Zentralklinikum gebaut, alles neu, neue Medizin, neue Infrastruktur, auch eine neue Leitung, die da ist, die tun auch viel, ich sage da gleich noch was zu, da wird ein Boardinghaus entstehen, also die schwätzen ja alle miteinander. Die haben alle ihre sozialen Medien, wo die sich drüber verständigen. Also es spricht sich rum und das spüren wir in zunehmendem Maße, je näher wir auch an die Inbetriebnahme kommen, dass der Standort hier ein sehr attraktiver Versorgungsstandort für Ärztinnen, für Ärzte, für Pflegekräfte, für Therapeuten etc. wird. Wir sind jetzt seit 3 Jahren da und wir sind 23 gekommen. Und das war eine schwierige Zeit, weil der Träger auch gesagt hat, wir müssen jetzt mal für eine wirklich sehr kritische Phase auch das Management mal von draußen noch einkaufen. Wir sind mittlerweile ja fest angestellt in der Geschäftsführung hier. Aber wir hatten 151 Vollzeitkräfte, also volle Stellen an Honorarkräften. Im Pflegebereich waren die meisten 96, im ärztlichen Bereich, in medizintechnischen Diensten. Das Verrückte ist, das ist natürlich eine Entwicklung, die ist nicht gut im deutschen Gesundheitswesen. Das heißt, ein Arzt, nehmen wir mal einen Durchschnitt, der festangestellt ist, noch nicht in den Oberklassen wie Oberarzt und Chefarzt, die verdienen sicherlich noch mehr. Aber wenn Sie einen Arzt haben, nehmen wir es mal um eine Zahl zu nennen, der vielleicht 150.000 Euro Gehalt verdient. Die gleiche Funktion als Festangestellter, die gleiche Funktion, die gleiche Qualität als Honorararzt, was schätzen Sie, wird der mehr oder weniger verdienen? Deutlich mehr. Bis das Dreifache. Weil die Agentur, die die vermittelt, ja auch noch was einkassiert. Bei 151 Vollzeitkräften, ich will es nur sagen, die fremd eingekauft waren, die sind mal 2 Wochen da, dann sind sie wieder weg, dann sind sie vielleicht in Hamburg. Nichts gegen die Menschen, weil dadurch kann man in kurzer Zeit durchaus ein Eigenheim verdienen. Das ist in den letzten Jahren wirklich exponentiell angestiegen. Keine gute Entwicklung mit den Honorarkräften. Haben wir 32 Millionen Euro an Fremdpersonalkosten ausgegeben. Kein Wunder, dass wir in so einer schwierigen Situation waren. Mittlerweile haben wir noch 25, das haben wir runtergefahren, aber wir haben keine Mitarbeiter entlassen. Das ist uns auch gelungen, das heißt, die frei werdenden Stellen von Honorarkräften durch festangestellte Mitarbeiter zu besetzen. Und nichts gegen Honorarkräfte, aber sie kriegen so Honorarkräfte auch schwierig in so ein in ein Wir-Gefühl, in so eine Station auch integriert, weil die sagen, ich bin heute hier und bin morgen dort und dann sind sie wieder weg. Das ist was ganz anderes als bei festangestellten Mitarbeitern, die sagen, hier ist meine Heimat, hier ist mein Ort, hier ist meine Familie. Die sagen, hier will ich auch bleiben, hier habe ich Karrieremöglichkeiten. Und dafür müssen sie viel tun, das kommt nicht von alleine. Es gibt also sehr viele Maßnahmen, die wir durchführen, die auch Geld kosten, dass die Mitarbeiter natürlich auch sagen, das ist gut, hier kriege ich eine gute Ausbildung, das ist für Ärzte ganz wichtig, ich kann mich ja weiterbilden lassen, aber ich habe auch Möglichkeiten, ob das in der Apotheke ist, dass dort Vergünstigungen sind, ob das das Jobrad ist, ob das, ich sag mal, irgendwo ein Ticket ist, was für die öffentlichen Verkehrsmittel ist, was mitfinanziert wird, ob das die Parkplätze sind, die mitfinanziert werden durch uns, ob das das Boardinghaus ist, die Kita. Also wir müssen ganz, ganz viel machen. Und wir sind auch in einem Bereich für Mitarbeiter tätig, wo wir sagen, ja, das heißt, die können sich hier auch durch Zusatzleistungen für Wahlleistungen, das heißt, wie privat versichert, anmelden. Und das wird auch subventioniert, sodass sie für sich und für ihre Familien hier dementsprechend, auch wenn sie gesetzlich versichert sind, beispielsweise auch privat versichert unterbringen und versorgen lassen können. Also es gibt viele Maßnahmen, die machen müssen. Da müssen sie attraktiv sein, müssen interessant sein, aber auch viel Geld in die Hand nehmen, um die Mitarbeiter bei uns zu behalten. Arbeitszeitflexibilisierung beispielsweise ist ein wichtiges Thema. Also es ist ganz anders wie noch vor 20 oder 25 Jahren. Es ist ein Kampf um richtig gute Mitarbeiter. Ja.
Ja, werfen wir doch noch einen Blick nach vorne zum Abschluss, Herr Lavendel. Wenn wir 10 Jahre nach vorne schauen, wie wird sich die Medizin verändert haben und welche Rolle wird Lörrach dabei spielen?
Eine große Rolle, weil wir eigentlich die Hausaufgaben gemacht haben. Deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Das hatten wir auch eingangs unserer Diskussion. Der Landkreis hat vor vielen Jahren die richtige Entscheidung getroffen, aus Vieren ein neues Zentralklinikum zu machen. Das ist der Weg, den der Gesetzgeber vorgibt. Wir haben noch 1.800 Krankenhäuser in Deutschland. Man kann jetzt viel Unternehmensberatung, Institute prognostizieren. In 10 Jahren haben wir vielleicht noch 1.000 oder 1.200. Das ist schwer abschätzbar. Aber die Zahl der Krankenhäuser wird schrumpfen. Und im Moment haben wir so eine starke, sag ich mal, Marktdepressionsphase auch im Gesundheitswesen. Auch jetzt durch das neue GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, was Frau Wagner jetzt auch, weil die Beiträge stabilisiert werden müssen, bei den Krankenkassen ins Spiel gebracht. Das heißt, das wird nochmal ein Brandbeschleuniger sein, dass das für den Insolvenzdruck, für die Marktaustritte von vielen Krankenhäusern, das wissen wir, wir werden nicht dabei sein. Es gibt viele Analysen, dass das wir haben, die Hausaufgaben, was das angemacht, dass das wir konzentrieren, schaffen ein komplett neues Klinikum, was für die Region und darüber hinaus zur Verfügung steht. Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass das, wir werden diese schweren Krisen überstehen, weil die richtigen Weichen gestellt wurden. Es bleibt trotzdem natürlich schwierig. Das ist das eine. Das andere ist, bei einem Fachkräftemangel, der da ist, die Menschen gehen dorthin, wo sie gut bezahlt sind, werden, wo sie attraktive Arbeitsplätze haben, wo was entsteht. Wir haben so viele Anfragen mittlerweile aus dem ärztlichen Bereich, die aus Krankenhäusern kommen, die jetzt in die Insolvenz schon gegangen sind und schließen. Das ist so. Der Markt ist ja so. Das heißt, es findet eine Verteilung statt. Ja, und das heißt, Leute kommen und sagen, Mensch, ihr baut da gerade neu, das entsteht neu, das ist ja wirklich sehr wegweisend, was ihr dort tut, können wir nicht zu euch kommen. Also das nimmt sehr, sehr stark zu. Deswegen mache ich mir dort bei aller Problematik jetzt nicht existenzielle Sorgen, wobei der finanzielle Druck extrem ist. Und ansonsten, ja, in die Zukunft, die Medizin wird noch digitaler werden, die Ambulantisierung wird noch mehr zunehmen. Was heute in vielen Bereichen noch stationär gemacht wird, wird in Zukunft ambulant sein. Ich mache mir ein bisschen Sorge mit dem niedergelassenen Bereich, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, die niedergelassenen Versorgung nimmt stark ab im Hausarzt und auch im Facharztbereich, weshalb wir uns auch dort verstärkt engagieren durch unser medizinisches Versorgungszentrum. Und ansonsten haben wir eigentlich in Deutschland ja auch eine hervorragende Gesundheitsversorgung. Also wir sind nach wie vor, natürlich zählen wir zu den Besten. Das ist auch gut so und das wird sicherlich auch so bleiben. Wobei in den nächsten Jahren müssen wir alle, glaube ich, den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Allein aufgrund der Demografie. Aber das wissen Sie ja auch. Das heißt, wir werden immer älter und die jüngeren Menschen kriegen weniger Kinder. Je weniger jüngere Menschen, das heißt, in Arbeit sind und letztendlich das Sozialsystem finanzieren, umso schwieriger wird es. Also die Problematik, die wird ja nicht weggehen. Die wird auch bleiben, aber Gesundheitsversorgung wird immer gebraucht und ich mache mir eigentlich dort jetzt keine großen existenziellen Sorgen, dass dieses moderne Klinikum, das Modellprojekt des Dreilandklinikums auch dauerhaft für die Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung steht.
Dann würde ich doch sagen, abschließend, bevor wir natürlich auch uns nochmal bei Ihnen ganz recht herzlich bedanken, dass Sie uns hier besucht haben zum ersten Live-Podcast. Herr Lavendel, ganz persönlich, wenn Sie einen Satz jetzt noch den Menschen hier mitgeben dürfen, wo Sie sagen, ja, der Gesundheitscampus Lörrach in einem Satz, warum ist er für die Menschen oder hier so wichtig?
Es gibt keinen anderen, dass dieser Versorgungsstandort ist alternativlos. Es ist auch gar nicht denkbar, dass der Standort irgendwann nicht mehr da ist. Das sieht auch das Land so, was für die Krankenhauslandesplanung da ist. Und wir haben hier und schaffen hier ein modernes Klinikum, ein Leuchtturmprojekt, wie man heutzutage sagt, nicht nur im Land Baden-Württemberg, sondern auch für die gesamte Bundesrepublik, wo man hinschaut und sagt, Mensch, das, was die in Lörrach machen, das ist wirklich bemerkenswert. Und das ist gut. Ich bin stolz darauf, dabei sein zu dürfen, das mitzugestalten. Und Ihnen als Bürger kann ich sagen, die Versorgung der Bevölkerung ist auf Dauer gesichert. Medizin, der Claim heißt ja auch, wo Gesundheit eine Heimat hat.
Medizin verändert sich und Lörrach zeigt, wie das konkret aussehen kann. Was wünschen Sie sich, dass die Besucher heute vom Gesundheitscampus mitnehmen?
Erstens keine Unfälle, dass neugierige Kinder sich irgendwo verirren. Es ist ja noch Baustelle, obwohl wir alles gut abgesichert haben und sehr viel Security unterwegs haben. Das ist ja immer das eine. Dass der Bau natürlich auch unfallfrei weiterläuft, dass wir rechtzeitig in Betrieb gehen. Aber was ich mir besonders natürlich wünsche von Ihnen allen, dass Sie mit vielen positiven Eindrücken, was hier entsteht, mit nach Hause gehen. Und Sie sind alle Botschafter dieser Gesundheitsversorgung. Also wenn Sie gute Eindrücke mitnehmen, stellen Sie bitte Fragen, nutzen Sie den Tag, kommen Sie auf uns alle zu. Es sind so viele Mitarbeiter da, die erkennen Sie natürlich an diesem T-Shirt. Ja, nehmen Sie es mit und machen Sie sich Gedanken. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne jeden hier ansprechen und lassen Sie sich davon überzeugen, dass hier wirklich was richtig Tolles entsteht.
Was ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das darf auch ein Appell sein, denn für Fragen sind auch Sie gerne da, Herr Lavendel. Vielen, vielen Dank.
Das war Region im Blick on Tour, der Podcast mit einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns für weitere Inhalte auch gerne auf unserer offiziellen Webseite regionimblick.de oder auf Social Media unter Region im Blick und seid immer aktuell informiert über eure Region. Bis zum nächsten Mal und schaltet gerne wieder ein in der nächsten Folge bei Region im Blick on Tour. Wir geben der Region eine Bühne.